Boulevard.
Mit Olaf Kosert, schönen guten Morgen. Heute ist bei uns ein Mann, der nicht nur die ARD Sportschau moderiert, sondern auch selbst mal Sport gemacht hat. Er war nämlich Profi-Handballer und in dieser Funktion Torschützenkönig der Saison 2005-2006. Schönen guten Morgen, Alexander Bommes.
Guten Morgen, Herr Kosert, freue mich sehr. Moin, moin.
Das war beim TSV Altenholz damals bei Kiel, ne?
Lange her.
Ja,
sehr lange her.
Was gab's denn damals für den Titel Torschützenkönig? Im Pokal?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe gar nichts bekommen, außer irgendwie Meriten. Ich musste natürlich fürchterlich Getränke bezahlen für alle meine Mannschaftskameraden. Oder können Sie sich vorstellen, wie das bei durstigen Handballern dann so wochenlang ging? Ich weiß gar nicht, ob ich die gesamte Abschlussfahrt irgendwie auf meiner Rechnung hatte. Es ging eher zu meinen Lasten, das Ganze.
Das hat ordentlich ins Kontor geschlagen. Ja. Die Sportschau ist über Weitem nicht die einzige Sendung, die Sie moderieren. Nächsten Freitag läuft im NDR-Fernsehen eine neue Ausgabe Ihrer Talkshow Bettina und Bommes mit Bettina Tietjen. Darüber werden wir sprechen. Und wie es zu einer der zackigsten Karrieren im deutschen Fernsehen kam, wie es meine Tageszeitung über sie geschrieben hat. Alexander Bommes heute unser Gast hier bei Antenne Brandenburg.
Ich freue mich.
Wir starten mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden.
Okay.
Ja, als Kind wollte ich immer unbedingt.
Eine Gitarre, ein Pferd und ein Baby.
In dieser Reihenfolge?
Ja, in der Tat. Ja, das stimmt sogar. Und einmal, als alle meine Cousins und alle meine Freunde von meiner Mutter irgendwie neue so Pfeil- und Bogengeschichte gekauft bekamen, entschied ich mich für eine Plastikgitarre, da irgendwie im Einkaufszentrum, war dann aber eine halbe Stunde später so unglücklich damit, dass wir nochmal losfuhren und ich dann auch Pfeil und Bogen bekam. Aber ich weiß nicht, wo es herkam. Es ist aber der Running Gag in unserer Familie seit so und so viel Jahrzehnten, dass ich immer damals in dem Alter, keine Ahnung, so rund um 8, 10, 12 oder so immer sagte, meine drei Wünsche sind eine Gitarre, ein Pferd und ein Baby.
Die Babys, also es sind zwei Babys inzwischen geworden. Und ja. Was ist mit dem Pferd?
Oh, da habe ich überhaupt nichts mit am Hut, nee. Ehrlich gesagt.
Die schlimmste Strafe war für mich?
Eine zweiwöchige Sperre, nicht mit zu den Handballspielen des THW Kiel in der Kieler Ostseehalle zu dürfen, weil ich einmal mit den Fans nämlich einen Spieler mit Arschloch beleidigt hatte. Da hat mein Vater mich gesperrt. Das hat er gesagt, sowas geht nicht. Da habe ich einmal fahrlässigerweise wahrscheinlich auch so mit 9 oder 10 oder so, habe ich einmal mitgeschrien und wurde sofort der Halle verwiesen von Papi. Das habe ich mir gemerkt.
Kinder können so brutal sein. Ja. Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist
Sport.
Schon immer noch.
Ja. Also wenn ich morgens nicht irgendwie ein bisschen laufe, das hat sich eigentlich auf meditatives Laufen jetzt entwickelt, aber sonst komme ich schlecht in den Tag, ehrlich gesagt.
Ja. Die härteste Zeit meines Lebens war, als ich?
Wahrscheinlich rund um die Nichtvertragsverlängerung damals in Gummersbach, also als ich vom Handballprofi wieder zum Jurastudenten wurde.
Ja, das war das Ende einer Profikarriere dann für Sie, mehr oder weniger, ne?
Ja.
Und das muss man dann auch erstmal verkraften, ne?
Ja, im Nachhinein. Also man kann sich in so einer Phase ja mal vieles schönreden und sagen, ach, das wollte ich eh alles so. Aber das war nicht so ganz selbstbestimmt damals. Ich hätte schon wahrscheinlich auch noch weitergespielt, bin aber im Nachhinein natürlich nach dem, was alles passiert ist in den vergangenen Jahren, unglaublich glücklich, dass ich nicht ein noch besserer Handballer gewesen bin.
Wie sich Lebenswege manchmal so entscheiden, ne? An welchen Stationen.
Total, ja.
Und letzter Satz, der einer Vervollständigung bedarf. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich unbedingt
schlafen, glaube ich. Ganz viel schlafen und nicht sprechen und nur rumhängen.
Okay, das wird heute jetzt aber in den nächsten 2 Stunden erstmal nichts mehr mit dem Schlafen, hoffe ich ja. Alexander Bommes.
Liegt ein bisschen auch an Ihnen dann.
Unser Gast heute hier bei Antenne Brandenburg. Eigentlich wollten Sie Rechtsanwalt werden wie Ihr Vater, sind dann aber zunächst mal Handballprofi geworden. Hatte denn diese Faszination für Handball damit zu tun, dass Sie aus Kiel kommen?
Ganz bestimmt. Also ich habe schon als kleiner Junge da in der Kieler Ostseehalle gesessen. Erst mal immer auf 2 Plätzen. Mami und Papi hatten Dauerkarten und ich wurde dann immer irgendwie mit in die Halle gebracht und saß dann da mit. Und dann irgendwann, als es meiner Mutter dann klar wurde, was das für mich so bedeutete, waren das immer die größten Tage, wenn Heimspiele waren und sie dann irgendwann tagsüber dann so signalisierte, ich habe irgendwie Kopfschmerzen heute. Und ich so, ich gehe mit Papi heute Abend. Und dann habe ich dann irgendwann ihre Karte quasi geerbt. gehabt. Also das ist auf jeden Fall eine Riesenfaszination immer schon gewesen. Und dann war Handball irgendwie ein bisschen aus dem Weg mal wieder eine Weile. Ich wollte dann irgendwie Basketballspieler werden, nachdem ich ein Jahr in Amerika war. Aber dann plötzlich kam es so mit 18, 19 kriegte ich dann so einen dollen Ehrgeiz nochmal, was Handball anging.
Und das war ja durchaus eine beachtliche Karriere damals. Sie haben gleich im ersten Bundesligaspiel 7 Treffer erzielt und waren beim TSV Altenholz, wir haben es erwähnt vorhin, Torschützenkönig der zweiten Liga mit 293 Treffern. Wie Sie damals so drauf waren als Handballer, das hat einer Ihrer Mitspieler mal in der Sendung Zimmerfrei verraten. Wir hören uns das mal an.
Oh. Alex war ein sehr emotionaler Handballspieler, muss man sagen. Ich glaube, es war alle unvergessen, wenn er hier so auf der Außenbahn in dieser Halle die Bahn hoch und runter gelaufen ist, durch den Kreis da hinten gesegelt ist und dann an den Zuschauern vorbei abgeklatscht hat und immer wieder sich selbst gepusht hat, also sprich sich auf die Brust geklopft hat. Das war schon, Highlight-Momente.
Erkennen Sie sich wieder in dieser Beschreibung?
Torge Greve, mein alter Kapitän. Wir waren unzertrennlich, nicht nur auf dem Handballfeld, sondern auch abends vor allem in Kiel für lange Jahre, als wir frei und ungebunden unser Leben genossen haben. Ja, da erkenne ich mich sehr, sehr, sehr gut wieder. Also dieses Emotionale, das hat natürlich mein Spiel immer so geprägt. Also im Nachhinein fasst man sich, wenn man sich nochmal was anguckt, so ein bisschen an den Kopf und sagt, oh Gott, hast du da eine Show abgezogen irgendwie. Aber ich brauchte das immer. Also ich lief immer ab der zweiten Spielminute schon immer irgendwie im total übersäuerten Bereich und wir waren damals halt aber gerade in Altenholz, ne? Das war eine überragende Zeit.
Also eine leidenschaftliche Zeit damals beim Handball. Dann kam aber irgendwann der Journalismus und auch da haben sie sich ja durchaus am Vater orientiert. Der hatte beim NDR Radio eine Musik- und Sportsendung moderiert. Mhm. Stimmt denn die Geschichte, dass Sie die erste Sendung des Lokalmagazins Hamburg Journal moderiert haben beim NDR, weil Judith Rakers, die heute die Tagesschau moderiert, weil deren Malheur passiert ist?
Ja, genau. Ich werde es nie vergessen. 22. November 2007. Ich war ja nominell noch Volontär beim NDR.
Ja.
Und wusste aber schon, dass ich diesen Hamburg-Journal-Moderationsjob bekommen würde oder quasi bekommen hatte. Durfte da aber irgendwie noch nicht drüber reden. Und dann riefen die aber nachmittags bei mir an und sagten, Judith sei umgefallen. Sag ich, oha. Ja, sie könne nicht mehr stehen. Dachte ich mir, oh Mensch, so ist es offensichtlich beim Fernsehen. Aber nachmittags ja ganz schön früh schon für nicht mehr stehen können. Aber sie hatte ein Bandscheibenproblem irgendwie zu der Zeit oder ein schweres Rückending. Und dann sagten die dann halt, ja, wir haben beschlossen, dich ins kalte Wasser zu werfen. Und dann stand ich original abends da und habe zum ersten Mal eine Fernsehsendung moderiert. Und es lief Gott sei Dank alles ganz gut. Das war mein Kaltstart da im Fernsehen, ja.
Ja, man muss sagen, Judith Rakers hat sich Gott sei Dank wieder erholt.
Ja, also sehr schnell.
Auch, heute, wie gesagt, die Tagesschau. Und für sie war es auch der Start für eine neue Karriere.
Ja, total, absolut.
Eine der heiligsten und wichtigsten Sendungen der ARD ist nach der Tagesschau und dem Tatort die Sportschau. Mhm. Die moderieren Sie seit 2011. Haben Sie sich dafür eigentlich beworben oder was ist der klassische Weg, um Moderator bei einem solchen Aushängeschild zu werden?
Ja, es ist ja alles irgendwie so, ich habe das ja immer noch nicht so ganz begriffen, wie das alles passiert ist. Ne? Also dieses Hamburg-Journal-Ding, das war ja der Anfang von allem. Und dann war natürlich der Weg so, vom Hamburg-Journal-Moderator wurde ich dann zum Sportmoderator, wo ich eigentlich ja nur Reporter erstmal war. Und irgendwann so rund um Olympia 2012 wurde mir dann relativ deutlich signalisiert, dass auch irgendwann wirklich dieses Allerheiligste und das, wovon ich ja schon als Fünfjähriger geträumt hatte, dass man irgendwann auf dem Rasen da steht oder um 18 Uhr sagt, guten Abend, hier kommt der Bundesliga-Fußball. Also das kam irgendwie alles so, ehrlich gesagt. So. Und da bin ich natürlich schwerst dankbar dafür.
Klar, und einer, den Sie sehr schätzen, ist Ernst Huberti, Mr. Sportschau. Ja. 87 Jahre ist er inzwischen. Sein Stil wurde mal beschrieben mit freundlicher Sachlichkeit. Wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt, damit sich unsere Hörer also ein bisschen an ihn erinnern können.
Sie war ja mit Ereignissen vollgepackt bis zum Rand. Hoffentlich haben wir Ihnen ein bisschen Freude gemacht.
Das Ende einer Sportschau moderiert von Ernst Huberti, noch Gentleman der alten Schule. Sie haben ihn mal getroffen, ne, für ein Coaching.
Ja, mehrfach und das erste war ja schon für mich ein ganz beeindruckender Tag, also dass ich überhaupt da in ganz jungen Jahren, da war ich glaube ich gerade mal, ich glaube da hatte ich ein Jahr das Hamburg-Journal moderiert und beim Sport eine Fußballsendung, glaube ich mal, so eine Drittligasendung und dann bekam ich halt dieses Coaching bei Ernst Huberti, was sonst nur den ganz Großen der Branche da zuteil wurde, die ja wirklich alle gecoacht hat, Delling, Lierhaus etc. etc., die waren
Beckmann,
alle
Beckmann, Kerner, ne, die sind alle dort einmal
alle da und alle wussten,
worden.
Genau, und alle wussten immer genau, dass es richtig was bringt, weil ich wusste auch nicht, was mich dann erwartet, ne? Und dann war es schwer beeindruckend. Der wusste zu jeder Sekunde, wie ich mich in den Sendungen, die wir angeschaut haben, gefühlt habe. Und unter anderem sagte er dann diesen sensationellen Satz: Wenn ich Sie hier reden höre, dann höre ich das Papier knistern. Ich so, und dachte, ja, wie, ja, und wenn ich Sie sehe, höre ich auch das Papier knistern. Sag ich, ja, wie, wenn Sie es sehen. Und was er meinte halt, und das war total richtig, dass ich alles auswendig gelernt hatte für diese erste Sendung, weil ich so aufgeregt war und dachte, ich muss das jetzt irgendwie auswendig lernen. Und seitdem habe ich das nie wieder gemusst.
Muss man sagen, dass Fußballfans ja ein sehr kritisches und ungnädiges Publikum sein können. Wenn man nicht aufpasst, hat man seine ganze Karriere zu leiden, wie die legendäre Carmen Thomas, die im ZDF-Sportstudio sich mal versprochen hat mit Schalke 05 statt Schalke 04. Mhm. Wie kommen Sie damit klar, ja auch immer unter einer sehr strengen und argwöhnischen Beobachtung zu stehen durch das Publikum?
Das ist, glaube ich, egal, ob es dann halt Sport ist oder andere Sendungen, das ist, glaube ich, überall. Also beim Sport ist natürlich genau die Nummer, und das war natürlich so bitter damals für Carmen Thomas, Schalke 05. Also ich würde mal behaupten, wenn Gerhard Delling aus Versehen Schalke 05 sagt, weiß jeder, hat sich versprochen. Ne? Mhm. Also ich hoffe auch, dass wenn ich Schalke 05 sage oder erster FC St. Pauli oder irgendwie sowas, dass man auch sagt, ja, war ein Versprecher, dann kriegt man da ordentlich ein paar Sprüche. Aber dann geht es nicht irgendwie an die Grundfesten der Kompetenz. Und ich glaube, dass das natürlich dann auch immer die Grundsatz Frage ist ja, nimmt man demjenigen, der im Fernsehen da spricht und auftritt, nimmt man dem ab, dass er weiß, wovon er redet. Und so werde ich sicherlich auch beurteilt. Alles andere ist Geschmack. Ne? Also jeder kann mich mögen oder nicht. Jeder hat das Recht, mich abzulehnen. Damit habe ich mich abgefunden. Das, wo ich mich schütze, ist, ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter und dementsprechend kann ich mir auch gar nicht täglich oder nach so Sendungen doll durchlesen, wie doof das vielleicht viele fanden. Das ist dann so meine Form des Schutzes dann so ein bisschen.
Ne? Das stimmt, da muss man sich schützen, gerade was in den sozialen Netzwerken manchmal so abgeht, bringt es wahrscheinlich mehr, sich das alles nicht anzutun. Eine weitere Sendung, die Sie neben der Sportschau moderieren und neben Ihren Sportsendungen, läuft nächsten Freitag wieder im NDR und dann wird es wieder ungefähr so hier klingen.
Einen wunderschönen guten Abend, ganz herzlich willkommen bei Bettina und Bommes Hannover. Ich heiße Bettina Tietjen und er ist auch wieder da, der wunderbare Alexander Bommes.
Hannover kocht immer, jedes Mal. Ne? Guten Abend, herzlichen Dank, das ist sehr freundlich.
Es ist Hannover immer die Wette.
Kocht.
Ja, oder rastet aus. Also ich wette immer vorher mit mir selbst um 1,52 Euro, ob Bettina eröffnet mit Hannover rastet aus oder Hannover kocht. Ich bin gespannt, was jetzt am Freitag wieder ist.
Das ist so ein schönes Spiel geworden zwischen Ihnen bei der Begrüßung. Nächste Ausgabe kommenden Freitag. Gästeliste haben Sie schon, ne?
Ja, Bosse kommt, freue ich mich total. Super Musiker Mareile Höppner kommt. Wer kommt noch? Ich glaube, Pete Klock gekommen, Matze Knob. Also wir haben eine starke Truppe beisammen am Freitag.
Wie
Jutta
teilen
Speidel,
Sie,
glaube ich, auch noch.
Jutta Speidel ist auch mit dabei. Wie teilen Sie sich die Gäste vorher auf? Sie übernehmen die Damen, Bettina, Tietjen, die Herren?
Steht noch nicht fest. Grundsätzlich ist es nicht so. Nee, also das wird redaktionell vorgeschlagen und dann reden wir da in der größeren Runde darüber. Also ich hätte dadurch, dass wir auch persönlich uns sehr mögen und schätzen, ich hätte Lust auf Mareile am Freitag, weil ich glaube, das könnte ein interessantes Ding werden und dann muss man gucken. Ansonsten habe ich da eigentlich nie große Wünsche. Also das ist so ein bisschen wie beim Sport, der nächste Gegner ist immer der schwerste. Aber ich freue mich speziell irgendwie auf Freitag, weil gerade, weiß nicht, Wetter ist gut, Stimmung ist gut, alle werden da Lust aufeinander haben. Also das wird schön werden, Freitag.
Das ist, finde ich, immer die große Kunst in so einer größeren Runde, alle mit einzubinden und nicht so Einzelgespräche zu führen. Aber das klappt ja bei Ihnen beiden sehr gut. Sie haben gerade gesagt, der nächste Gast ist immer der schwierigste. Hatten Sie mal einen Gast, an dem Sie sich so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben?
Nee, ehrlich gesagt noch. Toi, toi, toi. Warte, was? Oh, hier. Hey, das
ein bisschen Holz,
so
ja.
bin ich bislang noch verschont geblieben, ehrlich gesagt. Also das hatte ich noch nicht, Gott sei Dank.
In Ihrer Sendung gibt es eine Doppelmoderation mit Bettina Tietjen und ich habe den Eindruck, das ist eine Frau, die einen aus jeder Patsche befreien könnte, man mit einem Gesprächspartner gerät. Haben Sie dieses Gefühl auch bei ihr?
Ja, das stimmt. Es gibt eigentlich, ja, das ist interessant formuliert. Ja, also es gibt, glaube ich, auch oder hat wahrscheinlich von Anfang an auch unbewusst, ohne dass ich so darüber nachgedacht habe, dass ich möglicherweise in Patschen kommen könnte, eine Sicherheit gegeben. Denn die Bettina ist einfach in ganz hochwertigem Maße so unprätentiös. Das finde ich schön. Also um es mal auf Deutsch zu sagen, ist nicht irgendwie so eine Fernsehtussi, die irgendwie die ganze Zeit darauf bedacht ist, wie sie rüberkommt, wie sie wirkt und so. Nee, gar nicht. Und das mag ich halt gerne. Ne?
Kommenden Freitag gibt es wieder Gelegenheit zuzugucken. 22 Uhr Bettina und Bommes im NDR-Fernsehen. Stimmt es, dass Sie mal im selben Bett wie Rudi Völler geschlafen haben?
Also ich hoffe, es stimmt. Es wurde mir auf jeden Fall so verkauft damals, als ich glaube, es war die Landesauswahl Schleswig-Holstein Fußball, ne? Kleiner Bub, was waren wir vielleicht so, E-Jugend oder D-Jugend? Und im legendären Malente-Heim waren wir dann.
Sportschule war das.
Sportschule, ne? Ja, Malente, genau. Wo die Nationalmannschaft ja auch sich auf diverse Turniere vorbereitet hatte dann in der Historie. Und ich hatte so einen Heimweg, ich war immer so ein Heimweg. Kind, ne? Und dann in der ersten Nacht hat dann irgendwann der Trainer oder der Betreuer hat mir dann irgendwie als Ultima Ratio hat er mir dann gesagt, Mensch, aber versuch doch mal, ob das klappt. Und du schläfst ja auch im Bett von Rudi Völler. Das war so mein Idol damals. Ne? Ich so, was? Aufgehört zu heulen. Ich will gar nicht mehr nach Hause. Ich will immer hier bleiben jetzt. Also das war ein sehr guter Trick damals. Ja.
Aus dieser Zeit könnte eine Angewohnheit von Ihnen stammen, die Ihnen jetzt das obligatorische Gastgeschenk beschert. Okay. Ein kleines Päckchen für Sie.
Das ja, ich wundere mich schon. Es ist so gülden eingepackt.
Ja, hier. Können Sie jetzt gerne auspacken.
Okay. Darf ich reißen oder soll ich ja, hier? Das, weil das Papier ist so schön.
Kommt immer auf die Temperamente an. Das ist immer ganz interessant, wie Leute Geschenke auspacken.
Ja, Sie sehen ja.
Etwas vorsichtig noch.
Oh, das ist stark. Eine, ist es Tomato, ist es Ketchup, ne?
Es ist englischer Tomatenketchup.
Englischer Ketchup.
Ja. Tiptree Tomato Sauce.
Ja. Und sowas Hochwertiges habe ich nicht zu Hause, glaube ich. Vielen Dank.
Alexander Bommes ist ein großer Ketchup-Fan.
Ja, ziemlich groß.
Ja, das geht mir ehrlich gesagt ähnlich. Also bei mir kommt auf Rührei zum Beispiel prinzipiell Ketchup. Zu welchen Gelegenheiten wird Ketchup bei Ihnen eingesetzt?
Och, ja, eigentlich zu allen. Ich habe jahrelang zum Abendbrot Graubrot, also nicht Toast, sondern Graubrot getoastet. Und zwar so richtig, dass es so fast ein bisschen angebrannt war. Und dann Butter drauf und mit Ketchup gegessen.
Ja,
und wenn ich mal irgendwie spät nach Hause kommen und noch irgendwie einen Heißhunger habe, ist das immer noch mal in der Verlosung. Und ansonsten, ich esse jetzt nicht mehr zu jedem Nudelgericht Ketchup wie früher so, aber zum Beispiel, ja, mein Lieblingsgericht ist ja so Rinderfilet mit irgendwie Beilage und da, selbst da nehme ich also Soßen, es hat sich ein bisschen verlagert auf Soßen, aber die hier ist perfekt. Also ich nehme eigentlich zu allem Soßen und meistens ist immer noch Ketchup dabei.
Aber aufs Rinderfilet machen Sie diesen Ketchup jetzt nicht, oder doch?
Ja, weiß nicht. Also ich glaube, er hat eine Chance. Ich tunke ein.
Ich würde jetzt gerne mit Ihnen über Sternstunden eines Reporter-Moderatorenlebens sprechen. Gibt es für Sie solche Sternstunden schon in Ihrem Job als Sportmoderator?
Also nach den jeweils ersten Sendungen von allem, also erstes Hamburg-Journal, erster NDR Sportclub, erste Sportschau, würde ich schon sagen, definitiv natürlich hier unweit am Brandenburger Tor damals nach dem WM-Titel der Deutschen, als die Weltmeister nach Hause kommen, da standen wir wirklich ja vor 500.000 Menschen. Und da habe ich ja die Willkommensfeier zusammen mit dem Sven vom ZDF moderiert. Und das sind natürlich Sachen, die bleiben definitiv.
Das war der 15. Juli 2014, der Empfang der Fußball-Weltmeister am Brandenburger Tor. Und Sie haben damals einen ziemlich heiseren Teammanager am Mikrofon begrüßt. Wir hören uns das nochmal kurz
gestern
an.
Gestern war er nicht so heiser, genau.
Wollen Sie auch nochmal ein spezielles Wort hier an diese Menschen richten, die Kinder, die Frauen, die Männer, die hier jeden Tag gefeiert haben, die deutsche Mannschaft getragen haben.
Ja, der Empfang hier ist natürlich super. Wir kennen ihn so ein bisschen von Berlin, von 2006. Aber auch wenn wir in der Ferne sind, wir haben immer den Jungs immer wieder Bilder gezeigt von den Fanmeilen, von den Feierlichkeiten in Deutschland. Und ganz herzlichen Dank. Und es ist unser gemeinsamer Erfolg. Danke.
Ja, das war schon.
Sie sehen meinen Arm hier.
Gänsehaut.
Ja, total.
Kann man gar nicht abstreifen. 500.000 Menschen damals am Brandenburger Tor.
Und alle fröhlich, alle ausgelassen. Das war ja das Schönste. Ja. Ne? Nichts Aggressives, nichts Volkstümliches oder sonst was. Das war einfach, es war super.
Die Fanhansa mit dem Siegerflieger, die dann vorher vor der Landung auch noch über die Fanmeile rübergeflogen ist.
Gewackelt hat er extra da so. Ne? Also das war ein unglaublicher Moment, als er darüber, ich meine, das muss man sich natürlich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, da gucken 500.000 Menschen nach oben, wie ein Flugzeug da fliegt und jubeln, weil da die Weltmeister drin sind. Es hat schon fast groteske Züge, aber es war einfach, nein, es ist einfach
sowas. Es passte,
sowas,
ne?
Ja, und sowas passiert vielleicht ja nur einmal im Leben. Also ich weiß nicht, was wir jetzt am 11. Juli, ob wir da vielleicht wieder am Brandenburger Tor dann stehen, keine Ahnung. Also
zur
ich
EM
hab, ich,
dann,
ja. Ich habe frei, aber oder ich habe es mir frei gehalten.
Welche Rolle hat es gespielt, dass Sie da vor 500.000 Menschen standen? Geht einem da auch als erfahrener Moderator die Muffe?
Nee, interessanterweise gar nicht. Ich habe mich da echt überprüft im Nachhinein, ob irgendwas nicht in Ordnung mit mir ist. So, ne? Also, weil ich kriegte ja während der Veranstaltung schon, wie ich dann im Nachhinein sah, 5000 SMS, das gibt's ja gar nicht, und Karriere beenden und mehr geht nicht. Ich fand es toll irgendwie. Also das hat mir keine Angst gemacht oder nicht, hat mich nicht besonders aufgeregt in dem Moment.
Andreas Borani war natürlich dabei und eine durfte auch nicht fehlen damals auf der Filmmeile. Ja, die hören wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Angesagt von Alexander Bommes und Sebastian Schweinsteiger im Sommer 2014 auf der Filmmeile am Brandenburger Tor.
Wir aus München, wir sehen Sie auch gerne und hören Sie auch gerne.
Ah, das sind die optimalen Voraussetzungen. Hier kommt die Lieblingsdame der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Atemlos, Helene Fischer.
Antenne Brandenburg, Sonntag, Vormittag, Mittag ja mittlerweile schon. Alexander Bommes ist immer noch bei uns und wir sind angelangt beim Antenne-Fragebogen. Mhm. Ja, kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
Oh ja, da tue ich mich ja immer sehr leicht mit kurzen Antworten.
Das kriegen wir hin. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Eins.
Oh je, was ist das?
Nudeln.
Nudeln.
Pesto.
Also die Grundversorgung für die Kids ist so gesichert, ist, ja.
Ja.
Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen?
Italienisch.
Rührt diese Liebe zu Italien her, was das Essen angeht besonders oder womit
ja,
hat das zu tun?
Ja, und einfach jetzt mal ganz oberflächlich des Klangs wegen. Ich finde es immer noch, ich finde es klingt einfach. Also Spanisch ist nicht weit weg so wahrscheinlich, aber ein paar andere Sprachen kann ich schon, wenn auch nicht alle so toll. Aber Italienisch finde ich, es hat eine Faszination.
Ja, auf jeden Fall. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel?
Ja.
Was wäre Ihre hervorstechendste Eigenschaft?
Oh, das ist ja ganz mies durch die Hintertür. Sagen Sie mal was Gutes über sich selbst.
Ja, ist schwierig, ich weiß. Aber was könnte man mit Ihnen anstellen? Wozu würden Sie sich hergeben als Kumpel?
Man könnte sich immer auf mich verlassen.
Ja,
das ist das Wichtigste.
Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Ich nehme immer meine Stofftüten mit zum Einkaufen. Und wenn ich sie nicht mit dabei habe, dann trage ich alles mit der Hand. Ich versuche, keine Plastiktüten mehr zu nehmen.
Das ist löblich. Gibt es genug von.
Das ist ein sehr kleiner Beitrag, aber den kann man wenigstens versuchen durchzuziehen.
Man muss halt irgendwo anfangen. Welche Jugendsünde bereuen Sie?
Keine, ehrlich gesagt.
Ja, das ist doch gut.
Ja, ich habe mal das Auto meiner Gasteltern in Amerika verunglücken lassen, aber auch das war eigentlich etwas, worüber wir im Nachhinein immer große Verbundenheit hatten, mein Gastbruder und ich.
Ist aber aus Versehen passiert. Ist das passiert.
Ja, genau. Ja. Nee, und ansonsten ist nichts, wo ich sage, das habe ich grandios falsch gemacht. Also
nichts übrig geblieben. Nee, okay. Nee. Was war der schönste Ort, den Sie je besucht haben? Oder ein besonders schöner Ort.
New York City vielleicht. Ich habe eine unglaubliche Faszination mit New York oder eine Liebe dahin und das weckt enorme Sehnsucht und Träume in mir immer.
Wirklich? In die große, weite Welt oder wegen der Wolkenkratzer oder wegen der Multikulturalität?
Ja, alles eine Mischung, einfach wegen der Größe, die es einem erlaubt. Ich war jetzt gerade vor 2 Monaten mal wieder da und die es einem erlaubt, mal komplett abzuschalten. Mhm. Das gefällt mir gut. Da kann ich auch alleine einfach sein, stundenlang oder tagelang und einfach so durch die Straßen gehen. Das ist das viel zitierte Freiheitsgefühl, was es
wirklich. Das ist wirklich ein faszinierender Ort, wenn man sich das ab und zu mal anschauen kann. Ich war schon mal da, ja. Und mir ging es ähnlich. Also was ich besonders faszinierend fand, als ich das erste Mal da war, bin ich mit dem Bus reingefahren vom Flughafen in die Stadt und ich habe aus dem Fenster geguckt und konnte die Dächer der Wolkenkratzer nicht sehen. Und Wahnsinn, da habe ich zum ersten Mal realisiert, was das für Häuser da sind.
Ja, total. Finde ich auch. Ja.
Gibt es etwas, in dem Sie gern richtig gut wären?
Ja, ich würde gerne handwerken können. Das kann ich nämlich null. Und es ist nicht kokettiert mit null. Also ich kann leider gar nichts. Das habe ich von meinem Vater, der würde sich schwer verletzen, würde er versuchen, überhaupt wirklich nur einen Nagel in die Wand zu kriegen. Und das würde ich gerne können. Also eine technische Begabung hätte ich gerne.
Gut, es gibt ja sogenannte Heimwerkerkurse bei Baumärkten. Ja. Vielleicht melden Sie sich da mal an.
Ist kein Witz, steht auf mehreren To-Do-Listen der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte schon immer, wenn man wieder sagte, so jetzt muss ich mal ein bisschen was angehen. Ich habe es noch nie gemacht. Wahrscheinlich wird es auch nichts mehr, aber vielleicht nehmen wir es heute als Anlass nochmal. Ja.
Guter Vorsatz. Kommenden Freitag läuft beim NDR wieder die Talkshow Bettina und Bommes mit Bettina Dietjen und unserem Gast heute Alexander Bommes. Ist denn diese Talkshow eigentlich live oder wird die aufgezeichnet?
Die wird immer so um 19 Uhr ungefähr aufgezeichnet. Hat den simplen Grund, dass aus Hannover dann die Leute auch, wenn sie möchten, dann noch wegkommen abends. Aber sie wird so gesendet, wie sie aufgezeichnet wird. Im Fernsehfachjargon heißt es immer live on tape. Also es wird da nichts irgendwie dran rumgefuhrwerkt. Und es geht ja auch irgendwie das Gerücht, dass damals die NDR Talkshow immer live war, aber dass irgendwann ein Moderator, der dann immer freitagsabends so gegen 23.15 Uhr, 20 dann immer doch sehr müde war, irgendwann mal kurz einnickte und seitdem werden die Dinger immer so gegen 18, 19 Uhr aufgezeichnet.
Weil es stellt sich natürlich die Frage, ob nicht mal ein Gast, wobei das lange nicht mehr passiert ist, austickt. Da gibt es ja legendäre Geschichten auch aus der NDR Talkshow, ne? Alida Gundlach und Falco zum Beispiel, wie die beiden sich angegiftet haben.
Stimmt,
oder
ist nicht Frau Merkel immer beschmissen worden mit irgendwas?
Ja, genau, von der Karin Struck, diese Abtreibungsgegnerin.
Ja. Genau.
Oder Klaus Kinski, auch legendäre Talkshow-Auftritte.
Ja.
Passiert heute nicht mehr, ne?
Wenn es passieren würde, würde es ja genau so gesendet, weil ja da nichts dran gemacht wird. Aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo der Wunsch so herkommt nach so Eklats, ne? Also wenn sie passieren, dann passieren sie. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich vornimmt, irgendwie mal für irgendetwas zu sorgen, dann geht's eh schief. Aber es raucht auch keiner mehr und es säuft auch keiner mehr in Talkshows. Und ich weiß gar nicht, warum die Leute das so vermissen.
Naja, wird sich da vorher ein bisschen aufgewärmt?
Wer möchte, darf. Also ich mach's nicht, weil dann wird's wahrscheinlich nicht mehr so professionell sein. Aber wer möchte, kriegt vorher gerne auch was.
So ein bisschen gegen das Lampenfieber. Kleinen Sekt oder
ja, sowas. Ja, klar. Ja, wir haben immer so eine kleine Runde vorher auch, wo wir nur mit den, wir nur mit den Gästen sind. Da wird auf jeden Fall ein Glas Sekt oder Champagner sogar angeboten.
So ein bisschen zum Aufwärmen, ne, dass man warm wird miteinander, ist ja klar.
Genau.
Und wenn's dann
so wie wir beide vorhin.
Das wollte ich jetzt nicht keinem erzählen, aber jetzt haben sie es rausgehauen.
Ups.
Und Bettina, Tietjen und Sie, gibt es da auch ein Ritual, so abklatschen vorher oder nochmal viel Glück wünschen?
Können wir eigentlich mal entwickeln. Ich sage immer viel Spaß, Mutti. Und dann sagst du wieder, sag nicht immer Mutti zu mir.
Ja.
Genau. Irgendwie nicht mehr. Am Anfang fand sie es noch gut.
Ja. Naja, mal gucken, wie das dann am kommenden Freitag aussieht, wenn Bettina und Bommes wieder auf Sendung gehen. Jutta Speidel wird dabei sein, Matze Knob, Piet Glocke, Mareile Höppner. Das alles bei Bettina und Bommes im NDR. Viel Erfolg für die Sendung.
Danke. Ne?
Und vielleicht gibt's im Juli wieder einen neuen Job für Sie auf der Berliner Fanmeile, falls Deutschland Fußball-Europameister wird.
Das wäre doch was. Dann kommen Sie vorbei, können von da live senden.
Ja. Wir drücken die Daumen.
Danke
schön, Alexander Bommes.
Vielen Dank.